Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Einen frostigen guten Morgen.
Hallo, herzlich willkommen. Es gibt ja fast nichts Schöneres, als bei diesen Temperaturen in einem Auto zu fahren, das keine Heizung hat. Mann.
Wie, keine Heizung?
Nein, also ich glaube, sie ist so rein theoretisch da.
Ach so, ja. Du eine nicht funktionierende Heizung.
Na, ich glaube, sie kann einfach nicht. Ich glaube, sie wird schon wollen, aber
du meinst,
sie kann nicht.
Delta, Theta, also die Temperaturdifferenz ist dann einfach zu groß, damit sie noch Wirkung zeigt,
sie,
oder?
Du kannst ja mal reingucken später,
ja,
wenn du willst.
Ich prüf mal. Ich leck mal mit der Zunge.
Ist kalt da, ja, auf jeden Fall.
Audienz beim Autopapst.
Machen wir mal aus gegebenen Anlass so einen Block nur rund um die Kälte.
Ja.
Kurz mal Rede, Antwort, wir beiden. Batterie, großer Knackpunkt dieser Tage. Was kann man machen?
Naja, wenn sie eben nur noch Klick macht, dann ist sie tot. Ja, kann man nichts dran ändern. Irgendwann ist so eine Batterie eben mal fällig.
Schon klar. Wie kann ich aber vorsorgen, dass mir das nicht automatisch, wenn es kalt wird, passiert?
Na, man kann zum Beispiel, bevor es kalt wird, also im Herbst, Stichwort Wintercheck, kann kein Mensch mehr hören, man kann Batterien checken. Man kann die also mit einem Belastungstest prüfen, ob
sie... Okay, Herbst ist vorbei. Kann ich sie jetzt mit nach oben nehmen und ins Bettchen legen und morgens ist sie gut?
Kann man machen. Man kann sie, wenn man sie ausbaut, wenn man sich die Mühe macht und sie ins Warme stellt und dann über Nacht meinetwegen auch mit so einem Erhaltungsladungsgerät ein bisschen flott macht, dann ist die am nächsten Morgen natürlich 200% besser, als wenn sie die ganze Nacht über bei minus 15 Grad draußen gestanden
hat. Nützt irgendwas noch? Häkeldeckchen jetzt hinten rein, wo
also
die Batterie liegt?
Solange sie im Auto eingebaut ist, ist das Einzige, was noch helfen könnte, eben eine kleine Erhaltungsladung. Wer also eine Steckdose hat, kann über Nacht ein bisschen laden. Aha. Aber grundsätzlich ist da die Physik gefragt, weil die nämlich dafür sorgt, dass bei niedrigen Temperaturen die Kapazität der Batterie also wirklich degressiv abnimmt.
Was ist sonst noch so einfriergefährdet oder wo müsste ich jetzt wirklich akut nochmal nachgucken, dass nicht noch was Schlimmes passiert?
Progressiv abnimmt. Ich habe eben was Falsches gesagt. Progressiv abnimmt. Wo man noch nachgucken muss, damit man also tatsächlich...
Klar, Frostschutzmittel im Kühlwasser hat man drin.
Ja, ist auch manchmal nicht so der Fall. Wer so einen leicht leckenden Kühler hat, der gießt im Sommer eben nach. Immer nur klares Wasser und dann ist die Konzentration möglicherweise mal irgendwann so gering, dass es trotzdem einfriert. Dann, ganz wichtig finde ich, ist immer die Pflege der Gummidichtung an der Tür.
Was mache ich da drauf? Bisschen
Hirschteig. Hirschteig, Glycerin aus der Apotheke kann man mit dem Pinsel auftragen. Das geht jetzt auch noch. Da würde ich aber empfehlen, das Auto mal in eine etwas überschlagene Tiefgarage zu stellen. Von einem Einkaufszentrum zum Beispiel. Die haben ja meistens kleine Plus-Temperaturen. Und da kann man dann nach dem Einkaufen
sowas. Und was mache ich zum Beispiel mit den Scheibenwischblättern? Die sind mir neulich festgefroren direkt.
Ja, da kann man eigentlich...
Hirschteig wäre ja blöd.
Ja, und dann schmiert es auf der Scheibe, da gibt's die Korken. Nicht? Wenn man weiß, es wird kalt, dann macht man, bevor man das Auto verlässt, hebt man die Wischerarme leicht an und setzt Korken drunter, dass die Blätter selber abgehoben sind und über Nacht eben nicht auf der Scheibe aufliegen. Wenn man sich diese kleine Mühe macht, dann tut man den Wischerblättern wirklich was Gutes.
Okay, uns angerufen hat auch der Helmut. Hallo.
Hallo.
Auch Sie haben ein Kälteproblem.
Ja, erstmal wollte ich sagen... Wenn Patricia die Batterie mit ins Bettchen nimmt, ne? Dann freue ich mich, dass meine Frau nicht so einen Spleen hat.
Ich habe nicht gesagt, dass ich das mache. Ich wollte mal so nachfragen.
Nee, ich habe eine ganz andere Frage. Kalt starten ist natürlich so eine Sache bei den Temperaturen, ne? Und wenn ich jetzt den Gang drin habe...
Kupplung treten.
Leerlauf drin habe und die Kupplung getreten habe oder die Kupplung nicht getreten habe. Mhm. Einmal drehe ich ja, sagen wir mal, die Antriebsräder vom Getriebe mit und einmal nicht.
Ja, richtig.
Was geht schwerer, was geht nicht schwerer?
Die Frage ist, Kupplung treten beim Anlassen oder nicht, ne?
Ja.
Und was sagst du?
Also grundsätzlich, unabhängig davon, ob es warm oder kalt ist, sollte man das nicht tun. Die Kupplung treten, also man sollte den Leerlauf drin haben und die Kupplung nicht treten. Denn erstens wirkt etwa eine halbe bis dreiviertel Tonne axial auf die Kurbelwellenlager, wenn man auf die Kupplung tritt. Das ist die Andruckkraft der Kupplung und belastet eben die Kurbelwelle axial. Dafür ist sie nicht ausgelegt und schon gar nicht, wenn es draußen kalt ist und der Schmierfilm nicht dasteht.
Und was machen Sie, Helmut? Treten Sie die Kupplung?
Na immer, schon jahrelang.
Und da sind wir uns doch schon wieder ähnlich.
Ja, aber es bringt auch nichts, Helmut, weil nämlich das Getriebe nicht, wie man denkt, dass da die Zahnräder im Öl planschen, sondern die laufen eigentlich auch trocken. Das Einzige, was die Zahnräder schmiert, ist so ein Getriebeölnebel, der eben im Betrieb entsteht. Grundsätzlich bringt das nichts.
Mein Freund Helmut und ich machen das aber so.
Ja, alles klar.
Ja, also ich würde davon abraten.
Helmut, schönen Tag
noch. Ich werde meine Gewohnheiten
verändern. Bravo, Helmut.
Und die Batterie mit ins Bettchen nehmen.
Ja, natürlich. Tschüss. Mach's
gut. Ja, besser als gar nichts, oder?
Aber so eine eiskalte Batterie?
Hallo, Tom.
Ja, hallo.
Wie können wir denn helfen?
Ja, ich habe einen T4-Bus mit einem 2,5 Liter Motor, Diesel. Mhm. Und da habe ich folgendes Problem. Ich habe den also vorgestern starten wollen. Und Anzeige leuchtet auch komplett. Lämpchen fürs Vorglühen geht aus. Aber dann macht er überhaupt keinen Klick, nix, gar nichts beim Umlegen des Zündschlüssels. Das macht er, also hat er 5-6 Mal, hat er überhaupt nichts gemacht. Mhm. Dann habe ich 2-3 Mal vorgeglüht, ohne zu starten. Mhm. Und dann auf einmal kam er, natürlich schwierig bei den Temperaturen, weil schwergängig, das Öl ist ja fest. Ja, das ist nur die Frage.
Ist er denn angesprungen am Ende?
Der ist dann angesprungen. Und als er lief, dann lief er natürlich wie Biene.
Ja,
wie
immer sonst.
Macht aber überhaupt keinen Mucks, gar nichts.
Bei den ersten Versuchen. Da würde ich mal die Kabelverbindung zwischen Anlasser und Batterie checken.
Mhm.
Ja, also und oder auch den Magnetschalter. Also wenn der nicht mal klack macht, dann ist die Möglichkeit auch, dass der Magnetschalter eben bedingt durch Verschleiß, Abbrand und eben Kälte hängt. Ja, der berühmte Klopfer auf dem Magnetschalter, der bringt es dann manchmal auch.
Mhm.
Und eben die Kabelverbindung, die sind möglicherweise mit zu viel Kontaktwiderstand gesegnet oder geschlagen und leiten den Strom einfach nicht durch.
Okay, wenn ich jetzt die Batterie messe mit 12,5 Volt im sozusagen unbelasteten Zustand.
Ja, das sagt erstmal nichts. Das ist nur die Leerlaufspannung, das sagt nichts über die Kapazität aus. Wenn jetzt, wenn man schaltet und die bricht zusammen die Spannung auf 10 Volt, dann ist sie tot.
Mhm, okay.
Also, mach's gut. Tschüss.
Danke, tschüss.
Beim Fummeln bei mir. Minus 16 Grad.
Naja,
okay, nicht
so
ganz.
So kalt war es, glaube ich, nur in Südbrandenburg.
Kommt drauf an, wann er sich aufraffen kann. Heute Abend um 8.
Da wird es dann schon wärmer.
Aber man sollte eigentlich ja eh wenig fahren, denn man verbraucht ja unfassbar viel Benzin bei dieser Kälte.
Naja, wer nur bis zum Kiosk fährt, ne, der hat natürlich extremen Kaltlauf, extremen Verschleiß und da gehen die Momentanverbräuche dann in Richtung 60 Liter.
Ja.
Wenn man da auf den Bordcomputer guckt, dann kriegt man wirklich noch mehr graue Haare. Aber das ist schon richtig. Man verbraucht jetzt im Schnitt, würde ich sagen, 10%
mehr. Du, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Autos auch nur Menschen sind und man ungefähr den gleichen Kalorienverbrauch bei sich annehmen würde, wenn man jetzt bei der Kälte bewegt, dann wäre so ein langer Jogginggang doch unfassbar effektiv für den eigenen Körper.
Wer das mag...
Das Auto ist ja immer wieder auch die perfekte Projektionsfläche für Abenteuer und Freiheit. Mit dem Auto durch die Welt, der persönliche Roadmovie, immer wieder gerne in Angriff genommen. Dann bleibt nur die Frage, welches Land nimmt man sich vor? Und ganz ehrlich, Libyen würde mir im Moment nicht sofort einfallen. Tatsächlich waren sie aber auch schon vor den Unruhen und dem Sturz Gaddafis dort. Aber auch da war es ja kein prima Klimareiseland Nummer 1. Da schreckte die drei Frauen aus Österreich nicht, sondern reizte offensichtlich. Und los ging's. Der Abenteuer Roadtrip ist jetzt als Buch erschienen. Libyens grüne Hügel, drei Frauen im Jeep durch das Land Gaddafis.
Und was für abenteuerliche Dinge man als Frau oder als drei Frauen auf dem Trip erleben kann, das erzählt uns jetzt Hermine Schreiber-Huber. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Was können Sie denn als erstes sagen? Welches Abenteuer fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie zurückdenken an Ihren Trip?
Ja, Abenteuer hatten wir genug im Laufe dieser Reise. Wir erlebten einige ganz schwierige Situationen, die mehr als abenteuerlich waren. So waren wir mal in Tunesien in einem Militärcamp eingesperrt. Wir saßen 28 Stunden an einem Grenzbalken. Wir konnten mal nicht in ein Land einreisen. Wir konnten nicht zurückreisen mitten in der Sahara an einem Grenzübergang, wo es seit Jahren keine westlichen Reisenden gegeben hatte. Derlei Dinge.
Das heißt, die Reise fing nicht direkt in Libyen nur an, sondern ging auch erstmal dorthin. Aber warum eigentlich als Ziel Libyen? Also fällt einem ja jetzt nicht sofort ein.
Nein, absolut nicht. Aber in Libyen waren wir noch nicht gewesen und wir hatten uns darauf spezialisiert, einfach ausgefallene Länder zu erobern, zu erleben, zu bereisen. Gaddafis Libyen reizte uns ganz einfach. Und im Auto deswegen, weil man eben Land und Leute und die Kulturen besser kennenlernt. Im selben Jahr hatten wir auch auf dem Landweg eine Nahostreise bereits gemacht, wo wir in Ägypten, Syrien und Jordanien gewesen waren.
In der Kurzbeschreibung zum Buch steht nicht nur ein gefährliches, sondern vor allem ein nervenaufreibendes Unterfangen. Alle Hürden der Bürokratie und der Ressentiments gegen Frauen in diesem Land müssen überwunden werden. Was war das denn dann? Ist das sowas wie eine Mutprobe oder schon das journalistische Kalkül? Denn Sie sind ja auch Journalistin für ein tolles, cooles Buch.
Nein, das war alles nicht so geplant. Ich würde sagen, reine Abenteuerlust hat uns nicht getrieben, auch nicht eine Mutprobe, die hatten wir nicht notwendig, aber es entwickelte sich einfach so schwierig. Wir mussten erstens mal so lange auf ein Visum warten, so viel zu den bürokratischen Hürden. Das waren 9 Monate lang. Und als wir endlich das Visum in der Tasche hatten, dann gab es einen Grenzkonflikt zwischen Tunesien und Libyen und wir konnten nicht auf direktem Weg an der Küste einreisen und mussten durch die Sahara fahren, tausende Kilometer, um einen anderen Weg nach Libyen zu finden.
Jetzt sprechen Sie sehr viel von bürokratischen Hindernissen und Grenzproblemen. Gab es denn möglicherweise auch technische Hindernisse? Da denke ich natürlich als erstes dran, wenn ich mit einem Auto durch Nordafrika, durch die Sahara fahre. Im Titel steht ja Jeep. Was für ein Jeep hatten Sie denn?
Ja, das Auto war ein Mercedes-Benz oder Steyr-Buch 300 GD, also ein Geländediesel. Das längere Modell davon, wie er auch von Armee und Polizeikräften benutzt wird, im Notfall bot er uns auch eine Schlafgelegenheit in der Sahara. Das war ein sehr guter Geländewagen und hatte den Vorteil, dass die Differentialsperre beim Fahren betätigt werden konnte. Aber unser großes Handicap war, wir hatten keine Wüstenausrüstung mit, weil wir überhaupt nicht rechneten mit so einem langen Weg durch die Sahara, um nach Libyen zu gelangen.
Aber es ging trotzdem. Sie sind dann eben ohne Wüstenausrüstung nur mit der Schippe dann weitergekommen, oder?
Ja, es war tatsächlich so, dass wir einfach versucht haben, an manchen Stellen auf den Sanddünen, in Tunesien war ein Sanddünengebiet, davon wussten wir nichts. Da blieben wir immer wieder mit dem Jeep stecken und mussten das Auto mit bloßen Händen ausgraben, weil wir nicht mal einen Spaten dabei hatten. Also wir hatten ja gerechnet, wir können an der Küstenlinie einreisen und dann hatten wir tausende Kilometer Sahara zu bewältigen ohne Sahara-Ausrüstung. Wir kehrten in Tunesien um, das schafften wir nicht, wir waren fast an der Südspitze und fuhren dann wieder Richtung Norden und mussten Tunesien umrunden durch die algerische Sahara, die aber den Vorteil hatte, dass es dort harte Pisten und einen harten Boden gab im Vergleich zu Tunesien.
Also Libyen und andere nordafrikanische Länder, die Sie durchquert haben, wie wird man denn da angeguckt, wenn man so als drei Frauen unterwegs ist und sich durch die Wüste gräbt?
Ja, ich muss sagen, die Einheimischen waren überall sehr, sehr freundlich und entgegenkommend. Auch die Beamten im Allgemeinen, mit denen wir zu tun haben, sagen wir Militärs oder Polizisten, die Menschen schauten uns neugierig an, aber sie begegneten uns alle sehr freundlich. Auch wenn wir drei Frauen, zwei Finninnen und eine Österreicherin in einem Jeep unterwegs waren, was absolut ungewöhnlich war.
Sie waren ja dort, bevor es losging mit den Unruhen und auch vor dem Sturz Gaddafis. Jetzt erscheint Ihr Buch zu dem Trip. Geht es denn dann da nicht eigentlich um den Libyen, was es so gar nicht mehr gibt? Oder hat das heute noch Bestand, weil es so persönliches Abenteuer hauptsächlich ist, was da beschrieben wird?
Ja, das ist ganz richtig. Es geht um ein Libyen, das es heute nicht mehr gibt. Und wir denken, dass das deswegen das Buch auch interessant ist, weil wir entdeckten damals ein Libyen zu einer Zeit, wo es sehr wenig oder kaum westliche Touristen gab und schon gar keine Journalisten. Wir waren ja mehr oder weniger als Journalisten fast undercover unterwegs. Fotografieren war verboten. Wir auf Alleingängen versuchten wir einiges zu entdecken, zu ergründen. Es war äußerst schwierig, denn Fotografieren war nur mit Aufpassern erlaubt. Aber die Einheimischen waren sehr hilfreich, luden uns in kleine Lokale ein, zeigten uns beschädigte Gebäude, die aus der Zeit von vor Gaddafi stammten. So entdeckten wir wirklich noch Reste einer Zeit vor Gaddafi und bekamen Einblicke in das grüne Libyen, in die Jamahiriya Gaddafis.
Vielen herzlichen Dank an Hermine Schreiber-Huber. Wir verlosen jetzt zwei Ausgaben von Libyens grünen Hügeln, drei Frauen im Jeep durch das Land Gaddafis. Herzlichen Dank, einen schönen Sonntag an Sie noch.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Los geht's mit viel Farbe, mit farbigen Autoreifen nämlich. Aufkleber und Airbrush zur Autoverschönerung auf der Karosserie waren gestern. Jetzt kann man sich auch seine Autoreifen bedrucken lassen. Der japanische Reifenhersteller Bridgestone hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sich die Flanken von Autoreifen nahezu beliebig gestalten lassen, also mit Farben, Grafiken oder sogar Fotos. Ist das tatsächlich eine neue Idee oder hat sich das schon mal wegen hässlich zu Tode gedreht?
Naja, eine neue Idee ist es eigentlich nicht. Die Reifenflanken waren ja immer schon ein Thema bei vielen Leuten.
Reifenflanken ist das, was man sieht praktisch,
genau,
ne?
Ja. Genau, Weißwandreifen war ja mal eine Weile ganz hip und dann wurden ja früher auch von bestimmten Reifenmarken, die im Rennsport zu sehen waren, wurden dann die Logos weiß ausgefüllt. Da gab es sogar spezielle weiße Filzstifte oder weiße Markierungsstifte. Das ist eine Marketingmaßnahme. Technisch inzwischen ist es wohl im Griff. Da gibt es eine Trägerschicht, die es eben erlaubt, die Reifenflanke zu bedrucken. Andererseits gibt es ja auch riesengroße Felgen und tolle Reifenzierdeckel, die als optisches Highlight bei manchen Autos extra für viel Geld eingebaut werden. Ein Markt wird es dafür sicherlich geben. Ich persönlich würde es nicht kaufen, weil es eben keinen Benefit hat. Aber es funktioniert und ist auch sicher.
Meine Lieblingsmeldung. Die Wissenschaft hat festgestellt, Achtung, Achtung, Frauen parken besser ein. Das typische Klischee, dass Frauen nicht einparken können, stimmt nicht. In einer umfangreichen Studie aus Großbritannien wurden Kameraaufnahmen von mehr als 700 Parkplätzen Englands ausgewertet. Und ein Team von Forschern hat über einen Zeitraum von einem Monat rund 2500 Autofahrer beim Einparken beobachtet. Das Ergebnis der Studie, Frauen parken im Durchschnitt nicht nur sehr gut ein, sondern besser als die Männer.
Wer hat denn die Studie bezahlt? Steht das da auch in den Fakten?
Ach komm, jetzt fängst du gleich wieder so an.
Also Tatsache ist natürlich, dass Frauen statistisch häufiger kleine Autos fahren, kleine, gut übersichtliche Autos, also gut übersehbare Autos, und deswegen fällt es ihnen natürlich auch leichter einzuparken als den Männern mit den dicken SUVs mit den schwarz getönten Scheiben.
Man kann es nicht einfach so stehen lassen, oder? Frauen
doch,
parken besser
doch.
Ein.
Ich unterstreiche es und würde es sogar in fetten Großbuchstaben schreiben.
Und auch das ist eine sehr hübsche Meldung. Das Auto von morgen erkennt seinen Besitzer am Popo. Forscher in Tokio haben einen Gesäßscanner entwickelt, mit dem man dem Autoklau ein Ende bereiten will. Der Gesäßscanner besteht aus einer Matte mit 360 Drucksensoren und wird in die Sitzfläche im Autositz integriert. Anhand von Merkmalen wie maximalem Druck und Kontaktbereich rechnet der Gesäßscanner, ob der Eigentümer selbst hinter dem Steuer Platz genommen hat oder vielleicht ein Dieb. Lustiger Schnickschnack oder echt gut?
Also das kann technisch natürlich funktionieren. Ich frage mich nur, was passiert, wenn man mal eine dicke Geldbörse einsteckt, beziehungsweise zunimmt. Kann ja auch passieren, dass man nach einem Urlaub so ein paar Kilochen mehr
oder
drauf hat.
Oder du lässt eben mich einparken, weil ich das ja viel besser kann.
Ja,
und schon verändert sich
die Gesäß.
Das
springt der Wagen gar nicht an, wenn du da Platz nimmst. Ja, also das kann funktionieren, aber ist auch wieder so ein Forschungsergebnis, was wahrscheinlich in der Realität niemals realisiert wird.
Was ist dein Tipp gegen Autoklau?
Na, der berühmte versteckt eingebaute Schalter, den kein Mensch, nur ich, kennt und deswegen wahrscheinlich auch nicht übertölpeln kann. Dann müsste man das Auto schon abschleppen.
Wie echt so An-Ausschalter?
Ja, irgendein Stromkreis wird unterbrochen und dann kriegt man das Auto nicht weg, weil die Wegfahrsperren, die serienmäßig eingebaut worden sind, eben serienmäßig eingebaut werden und dadurch sehr ähnlich sind. Darum kann man sie auch übertölpeln.
Also machen Sie so einen Schalter, den nur der Auto rauskennt und es kann nichts mehr passieren.
Genau, und ich klaue das Auto nicht, versprochen.
Audienz beim Autopapst.
Und aus akuter Kälte widmen wir uns heute hauptsächlich den Kälteproblem. Also ausschließlich den Kälteproblem.
Genau.
Handbremse ist so ein Thema.
Ja,
nicht anziehen bei Kälte.
Da ist ja aus dir ein Saulus, vom Saulus ein Paulus geworden, nicht? Oder umgekehrt?
Ich benutze nie die Handbremse. Insofern komme ich jetzt nicht
aber
in
warum?
Die Verlegenheit. Weil ich immer denke, sie rostet ein oder sie friert eben ein.
Ja, ist auch völlig richtig. Denn Handbremsen sind ja in der Regel noch mechanisch mit Seilzügen bedient über den Hebel, den berühmten Handbremshebel. Und diese Seilzüge, die so ähnlich aussehen wie Bremszüge am Fahrrad, die sind ja unterm Auto und werden gegebenenfalls auch mal undicht. Und dann dringt da Wasser ein. Und bei solchen Temperaturen friert der ganze Mist zusammen. Und dann bleibt die Bremse, wie sie ist, nämlich angezogen, egal was man mit dem Hebel macht.
Und angerufen hat auch Rainer. Hallo.
Hallo. Ich habe ein Problem mit meinem Touran. Baujahr 2008, 1,9 Diesel. Und zwar als Taxa. Der fährt also ziemlich oft, das heißt alle jeden Tag. Müsste eigentlich auch die Betriebstemperatur immer erreichen. Das schafft er aber im Augenblick nicht. Laut Anzeige müsste er bei 90 Grad liegen. Die schafft er man knapp mal am Tag nach Mittag vielleicht. Und wenn ich dann stehe im Leerlauf, fällt er auf 55 zurück.
Mhm.
Im Leerlauf müsste er eigentlich wärmer werden normalerweise.
Weil ja die, naja, gut, es gibt ja eine thermostatische Regelfunktion. Also das Kühlwasser rund um den Motor wird gegebenenfalls eben dann auch mit kaltem Wasser aus dem großen Kühlkreislauf noch vermischt.
Ja.
Also der fängt jetzt bei der Temperatur nicht an zu kochen im Leerlauf. Also das passiert schon nicht. Dafür gibt's ja auch den Kühlerventilator.
Mhm.
Wenn jetzt, Rainer, wenn der aber wirklich auf 55 Grad zurückfällt, es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, warum das so ist. Die Heizung, ich nehme an, es ist ja ein Taxi, da wird wahrscheinlich eine Standheizung drin sein, oder?
Nein,
ein
Zuheizer. Nein, ist nicht drin.
Nicht drin?
Nein.
Okay, also bei den moderneren VWs ist die Anzeige im Armaturenbrett, die ist sowieso nur elektronisch generiert.
Mhm.
Ja, also die geht irgendwann normalerweise, wenn die Elektronik vernünftig funktioniert, auf 90 Grad und bleibt da stehen, egal wie warm oder wie kalt der Motor ist, damit der Fahrer nicht nervös wird.
Mhm.
Ja, also eine richtige Anzeige ist es in dem Sinne nicht. Mit Abweichung, also die zeigt natürlich schon was an, aber nicht die echte Temperatur. Die zweite Möglichkeit ist, wenn es nicht die Elektronik ist, dass der Temperaturfühler spinnt.
Mhm.
Ja? Und die dritte ist natürlich Thermostat, dass es eben in Stellung offen hängt.
Der muss doch schon mal gewechselt.
Okay, ja, na gut. Dann würde ich mich tatsächlich mal beschäftigen.
Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, dass Rainer einer von denen ist, die, wenn sie warten, den Motor immer laufen haben?
Nein, nein, eben nicht. Das will ich ja nicht kurzzeitig, aber deswegen schaffe ich es jetzt gar nicht mehr, den warmen Wagen zu kriegen, weil eben der Motor eben nicht dauernd läuft.
Was hat denn der Rainer dann alles an bei Temperaturen wie diesen ohne Heizung im Auto?
Ja, alles, alles.
Ja. Außerdem fährt er ja die meiste Zeit, weil er ja Geld verdient.
Ah ja, eine Taxi ist ja ein ganz gut gehendes Gewerbe.
Ja, ja. Also, ja, dann würde ich eben erstmal anfangen, mit einem Fernthermometer zu messen, wie die Temperaturen tatsächlich sind.
Ja.
Ja, an den Schläuchen, und dann weiß man, ist es Elektronik oder tatsächlich doch Kühlanlage.
Tschüss, Rainer.
Alles klar, dankeschön.
Tschüss.
Weiter geht es mit Marion. Hallo, Marion.
Hallo.
Wie können wir denn helfen?
Meine Frage, passend zu den Temperaturen draußen. Ich war am Wochenende relativ viel unterwegs auf der Autobahn mit meinem eigentlich dunkelblauen Auto. Jetzt ist es schneeweiß. Meine Frage, was mache ich jetzt? Kann ich waschen? Ich habe nur einen Carport, keine Garage. Mhm. Höchstens eine Tiefgarage beim Kaufmarkt. Aber ja, was macht man jetzt am besten?
Darf man bei so kaltem Wetter in die Waschanlage oder friert dann direkt gleich noch alles ein und zu?
Verbot gibt es natürlich nicht. Die Waschanlage ist die Frage, ob die überhaupt auf sind.
Ja,
es gibt viele,
die erste Frage, ja.
Viele haben zu, weil es eben rundherum alles glitzeglatt gefroren ist. Man kann natürlich in die Waschanlage fahren, und ich sage auch immer, ich empfehle es sogar, das zu machen, möglichst schnell, denn das, was da weiß ist, ist nicht etwa Schnee, sondern Salz.
Ja, genau.
Und Salz ist relativ aggressiv.
Und muss man dann noch nachpolieren im besten Fall, oder?
Nein, das muss man nicht. Man muss es einfach nur abspülen. Nimmt das billigste Programm, und die einzige Sorge, die in dem Zusammenhang vielleicht, die man sich machen sollte. Genau, alles friert zu. Und wenn, also bevor ich in die Waschanlage fahren würde, würde ich unbedingt nochmal dafür sorgen, dass alle sämtlichen Gummidichtungen gut mit Hirschteig konserviert sind, damit die eben nicht zu frieren. Und die Türschlösser, wenn man sie denn überhaupt benutzt, die meisten Autos haben ja heute eine Fernbedienung, die würde ich mit einem Pflaster oder mit einem Stück Klebeband zukleben, wenn ich in der Waschanlage bin, damit da kein Wasser reinkommt. Und das ist es.
Marion, endlich werden Sie Hirschteig kennenlernen.
Ja, wie schön. Sofort in die Apotheke.
Tschüss. Auf,
alles
tschüss.
Klar, danke schön, tschüss.
Hier ist auch noch der Stefan. Hallo.
Ja, das ist der Stefan hier.
Ja.
Ich habe folgendes Problem. Von der Woche ist mir justament, als es kälter wurde jetzt, meinem Auto die Uhr ausgefallen und die Taro-Hintergrundbeleuchtung.
Ja.
Das ist ein Mercedes-Kombi, ein S211.
Ja. Ist das kältebedingt, Andreas?
Und da ist jetzt die Frage, ja, hat das mit der Kälte zu tun, weil ich mit irgendeiner Relais, was hier wechselt werden muss? Ich bin da relativ unglücklich drüber, weil ohne Uhr und ohne Beleuchtung.
Ja, verstehe ich. Uhr und Beleuchtung ist komisch, denn ich vermute mal, dass das eventuell eine Sicherung sein könnte.
Aha.
Ja, also ich würde mich mal mit der Bedienungsanleitung und der Sicherungstabelle beschäftigen, und wahrscheinlich hängt die die Beleuchtung des Instrumentenblocks und die Uhr an einer Sicherung. Also das weiß ich aus dem Kopf
nicht.
Diese
Sache mit den Sicherungen ist doch die, wo man 3 Stunden neben dem Auto liegt und alle Sicherungen ausprobiert.
Nein.
Oder
das ist dann, also in diesem Falle ist es eine Sicherung.
Dann müsste sich Stefan komplett mit Hirschteig vorher einschmieren, bitte.
Wahrscheinlich. Und warmes Wasser über sich gießen lassen. Nee, aber es ist nur eine Sicherung. Wahrscheinlich, ja, nach der Schilderung.
Alles klar. Gut, danke.
Viel Erfolg. Tschüss. Nee, das ist Patricia.
Ich denke, man findet die immer nicht, die richtige.
Wenn den Strom die passt. Also wenn irgendwo ein Kurzer ist in irgendeinem Stromkreis, also nehmen wir mal an, jetzt wäre bei Stefan wirklich ein Kurzschluss und die Sicherung wäre hätte nicht angesprochen, dann wird
wichtiger finde ich jetzt gerade die Frage, kann man Hirschteig auch wirklich so am Mann und an der Frau anwenden? Ist das auch gegen Kälte gut?
Ich weiß nicht, es gibt bestimmt nordische Völker, die das seit alten Zeiten immer schon machen und sich dann in ein Elchfell einschlagen und dann auch bei minus 40 Grad dann ohne Unterwäsche überleben können.
Also schon die Brunftzeit wieder an, wenn wir alle nach Hirschteig.
Oleofaktorische Note fällt dabei natürlich unter
Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantel und Andreas Kessler.
Genau so ist es. Du, Patricia, die Sache mit der Kupplung und dem Getriebe lässt mich hier irgendwie nicht zufrieden. Ne? Muss man wirklich sagen. Es gibt viele Leute, die sagen, man muss doch drauf treten, weil der Wagen sonst gar nicht anspringt.
Hast du Mist erzählt?
Nee, stimmt. Was ich sage, war schon richtig. Aber es gibt wirklich Autos, speziell japanische, die haben so einen Schalter drin. Die erlauben den Motorstart gar nicht, wenn man nicht auf die Kupplung tritt. Tja, dann.
Jetzt geht's dir wieder besser, ja? Nachdem das so dir von der Seele geredet ist.
Genau, die haben ja recht.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Er bekam bereits mit 5 Jahren seine erste Gitarre geschenkt. Ein Jahr später gab's Klavierunterricht und somit blieb ihm die Blockflöte erspart und seiner Karriere als Musiker stand nichts mehr im Weg. Als junger Musikheld, als aufgehender Stern oder Matthias Schweighöfer des deutschen Pop betiteln ihn die Musikmagazine und überschlagen sich vor Lob und Hymnen. Timo Hauer, mittlerweile 21 Jahre und damit im besten Alter, um gerade aus der Führerscheinprobezeit herausgekommen zu sein. Und wenn sich die anderen schon so vor Lob überschlagen, dann drücken wir ihm jetzt auch noch den Sonntagsfahrer-Qualitätsstempel für optimale Straßenlage auf. Herzlich willkommen, Timo Hauer, heute unser Mitfahrer bei den Sonntagsfahrern.
Hallo.
Newcomer-Talent, aufgehender Stern, Musikheld. Freut dich das ungebremst oder ist dir das dann doch ein Gang zu viel, um mal in der Autosprache zu bleiben?
Also natürlich freut dann sowas. Positive Kritik freut dann natürlich immer. Aber ich weiß nicht, ich mach ja meine Musik nicht dafür, dass die Leute mir sagen, dass ich das toll mache, sondern weil ich halt Bock drauf habe. Und deswegen, es freut mich, aber es müsste auch nicht sein, sagen die so.
Du als Newcomer-Talent, wie sieht's denn da mit den Autotalenten aus? Also wenn du dein eigener Fahrlehrer wärst, was würdest du über dich sagen?
Ich fahre bestimmt oft zu schnell und so. Also ich bin nicht immer der bravste Autofahrer, aber ich fahre sehr sicher. Also meine Kumpels, die fahren schon gerne mit, weil sie sich immer sehr wohl fühlen.
In der Fahrschule warst du tatsächlich aber eher kein Talent, sondern bist einmal durch die praktische Prüfung gefallen. Wie kam das?
Ja, praktische Prüfung, das war aber auch eine gemeine Situation, weil man ja lernt, irgendwie in der Einbahnstraße muss man, wenn man links abbiegen will, sich links einordnen. Und ja, dann waren wir eben in der Einbahnstraße und ich dachte, haha, jetzt in der Prüfung muss ich hinten links abbiegen. Das wird der Wille jetzt testen, ob ich mich dann links einordne. Leider war dann aber auf der Hälfte von dieser Einbahnstraße ein Schild, so jetzt kommt wieder Gegenverkehr. Und das hatte ich nicht gesehen und dann habe ich mich eben auf einer ganz normalen, gewöhnlichen Straße links eingeordnet zum links abbiegen und das war es dann auch schon.
Du warst schon mal Geisterfahrer in deinem Leben.
Ja, aber in einer komplett unbefahrenen Straße. Also es war keine gefährliche Situation auf jeden Fall.
Dann hast du ihn aber geschafft, irgendwann den Führerschein. Und danach hat man ja normalerweise 2 Jahre Probezeit. Was ist da alles passiert, Timo, in dieser Zeit?
Ich habe am Anfang gedacht, ich wäre ein total toller Autofahrer. Jetzt rückblickend, glaube ich bin ziemlich beschissen gefahren am Anfang, weil ich einfach genauso schnell gefahren bin wie jetzt, nur eben nicht so sicher. Aber wirklich was passiert ist da nicht. Ich habe einmal einen winzig kleinen Unfall gebaut vorne, zu der Zeit habe ich Abi gemacht, vor einer Deutschklausur und kam dann auch noch zu spät und musste halt dann sagen, ja, ich bin zu spät, weil ich habe gerade irgendeinen Opel gecrashed.
Brüllendes Gelächter wahrscheinlich.
Ja, war auch recht peinlich, vor allem das war dann die komplette Stufe in irgendeinem großen Saal, wo dann alle drin saßen. Aber war nicht so schlimm, also es war auch noch ein ganz, ganz kleines, war nur ein Kratzer bei beiden.
Wir haben dich ja mal jetzt im Vorfeld gegoogelt und haben da so ein paar Bilder gefunden im Netz und da stehst du wahrscheinlich für ein Plattencover an einen alten VW Typ 3 gelehnt, im Hintergrund ein VW-Bus. Gibt es da eine Geschichte dazu? Wie kommt sowas aufs Bild? Wer hat die ausgesucht, die Autos?
Also ich habe die ausgesucht, weil ich sehr auf alte Autos stehe und vor allem auch auf den T1 sehr stehe, deswegen ist er da im Hintergrund. Die gefallen mir einfach. Also sonst gibt es keine Geschichte, das war einfach nur so, wir haben dann einfach einen Parkplatz gesucht, wo alte Autos stehen und haben dann auch recht schnell einen gefunden und da haben wir dann die Fotos gemacht.
Und jetzt kommt das Absurde, du fährst in echt aber einen silbernen VW Polo, das ist doch echt so ein Nullauto, oder?
Ja, voll. Aber das ist so, ich habe den von meiner Tante damals bekommen und ich fahre den auch kaum noch, weil wir haben ja auch so einen VW-Bus, also einen neuen natürlich für die Tour und so. Und meistens bin ich eh mit dem unterwegs. Aber diesen Polo, ich liebe ihn trotzdem, da ist ganz viel lustiges Zeug eingebaut.
Was? Was denn?
Wir haben da zum Beispiel, der hat eigentlich keine Fernbedienung und wir haben so eine Fernbedienung für die Zentralverriegelung gebaut und wenn man den abschließt, hupt da und natürlich irgendeine Bassbox schön hinten reingebaut und alles so ein Kram habe ich mit meinen Kumpels immer da verbaut. Also es ist ein sehr lustiges Auto auf jeden Fall.
Nur damit wir uns das mal bildlich vorstellen können, du bist schon so ein Typ, der trifft sich mit seinen Jungsfreunden und ihr schraubt am Auto rum.
Sagen wir so, also ich bin meistens der daneben steht und die Werkzeuge reicht, weil ich mich gar nicht so gut mit der Technik auskenne, aber ich habe eigentlich meistens so, dass ich die bescheuerten Ideen habe und meine Kumpels setzen das dann um.
Da fragt sich, welche 10 Freunde finden sich denn für deinen großen Traum, die sich mit dem Werkzeuganreicher auf einen Roadtrip in die USA begeben, mit 3 VW-Bussen, die sind ja eh immer irgendwie kaputt, wenn sie dem Alter entsprechen, das du gerne magst zumindest, und da so über Land fahren, wenn du gar nicht mithelfen kannst.
Also ich kann ja schon mithelfen, ich habe halt nur keine Ahnung davon und zum Beispiel der Bassist von meiner Band, der ist auch ein ziemlicher Autoschrauber, mein bester Kumpel ist ein Autoschrauber und wenn wir die 2 dabei hätten, dann würde das auch schon reichen und ich stehe dann halt wie gesagt daneben mit dem Werkzeugkasten und dann heißt es halt hier Schraubendreher oder was weiß ich was und dann bin ich da auch zur Verfügung.
Warum ist denn das eigentlich ein großer Traum, dieser Roadtrip mit 10 Jungs und 3 VW-Bussen?
Also das müssen gar nicht 10 Jungs sein, eigentlich gar nicht unbedingt 10 Jungs, da sollen ruhig auch Mädels mit dabei sein, aber einfach so, einfach Leute, die man gern hat, irgendwie alle zusammenzupacken und so hippie-mäßig durch die Gegend zu fahren und ohne ein wirkliches Ziel, das einfach Ich glaube, es ist einfach super viel Spaß. Ich stelle es mir einfach cool vor. Deswegen ist das ein Traum von mir eigentlich.
Okay.
Deine Autokarriere ist ja noch relativ jung. Ich meine, du bist 21, mit 18 hat man einen Führerschein gemacht. Was wäre noch so ein Traum? Was würdest du gern mal machen mit dem Auto?
Oder fahren?
Auto oder haben wollen?
Also ich ein ganz großer Traum von mir ist auf jeden Fall, mir mal irgendwann einen gut erhaltenen T1 zu holen. Oder was ich auch sehr gerne mag, ist ein ganz alter Ford Mustang. Also ist zwar ein bisschen prollig, aber ich stehe auf das Auto irgendwie und da hätte ich auch noch Bock drauf, den zu haben auf jeden Fall.
In der nächsten Zukunft musst du jetzt erstmal in den Mitfahrercheck. 5 Sätze, die wir beginnen und die du vervollständigen musst.
In meinem Auto liegen rum
Feuerzeuge, sehr viele und Müll.
Mitsingen beim Autofahren?
Immer.
Ich liebe auf der Straße?
Alles, was in demselben Tempo fährt wie ich und nicht langsamer.
Ich verabscheue an anderen Verkehrsteilnehmern?
So Langsamkeit. Also wenn man einfach ewig braucht, um eine Ampel anzufahren oder sowas.
Knutschen im Auto?
Nicht während dem Fahren.
Die Feuerzeuge, die machst du dann an, wenn du dich selber im Radio hörst und das dann auch total romantisch findest? Oder wofür sind die da?
Nee, die sind fürs größte Laster, fürs Rauchen. Aber die meisten sind leer. Die fahren da einfach nur überall rum. Ich weiß auch nicht, wo die immer wieder auftauchen.
Wir hören jetzt ein Stück. Mädchen aus Berlin. Gibt es dazu noch eine Geschichte, die wir wissen müssen, damit wir es noch besser verstehen?
Nee, ich glaube, der Song spricht eigentlich für sich.
Na dann. Danke für das Mitfahren mit uns. Wir schmeißen dich jetzt so total gemein wieder raus und hören laut singend den Song. Danke fürs Mitfahren, Timo Hauer, heute
gerne,
unser
gerne.
Mitfahrer bei den Sonntagsfahrern.
Mach's gut, Timo. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Kessler gegen den Rest der Welt.
Also das ist heute doppelte Herausforderung. Einmal, du musst wieder herausbekommen, was derjenige oder diejenige, der anruft, für ein Auto fährt am Geräusch des anspringenden Motors. Und dann, das ist die zweite Herausforderung, ist die Frage, ob das Auto überhaupt anspringt bei der Kälte.
Kann ich aber nicht beeinflussen.
Sie, ihr Auto, im Zweifelsfall gibt es dann auch gleich audienzische, wie würde man das so nennen als Adverb davon? Also halt Beratung vom Papst.
Consulting.
Kessler gegen den Rest der Welt.
Und der Rest der Welt ist heute dargestellt von Olaf. Hallo Olaf.
Hallo. In was hallo zusammen.
Für einer sonntäglichen Situation befinden Sie sich denn gerade?
Also wir sind nämlich gerade in den Rehbergen hier im schönen Weddinger Raum.
Ja.
Am Nähe vom Plötzensee.
Was machen Sie
ich
da?
Ich war gerade mit meinem Hund draußen. Ich habe so einen Hund, mit dem war ich gerade so ein bisschen spazieren. Das habe ich nach Hause gebracht und wollte noch ein bisschen was einkaufen. Und jetzt stehe ich hier auf dem Parkplatz, genau.
Das heißt aber, der Wagen ist schon mal angewiesen. Das erhöht die Chancen tatsächlich auch mehr als nur so ein...
Ja, der ist angewiesen. Genau, ich bin 10 Kilometer mit jetzt gefahren. Der ist halb warm und ja.
Na dann, würde ich sagen...
Ich bin gespannt.
Genau, dann probieren wir es doch am besten gleich aus. Olaf, bitte den Motor starten.
Also Moment, ich sitze erst beim Auto, alle Fenster zu. Jetzt mache ich erstmal das Radio aus, Radio 1 natürlich, mache ich aus, jetzt starte ich den Motor.
Ja.
Moment, also soll ich da irgendwie rausgehen und den Motorraum aufmachen? Oder
nö, es reicht eigentlich jetzt.
Starten zweimal
okay. Also Handy aus dem Fenster halten. Ne?
Also ich halte, Moment, ich mache mal kurz meine Zentrale, das habe ich schon wieder verraten. Siehst du, jetzt habe ich das verraten. Okay, gut.
Ja,
also. So, ich mache jetzt den Motor an. Moment.
Ja.
Du hast gehört?
Ja, klar.
Naja.
Okay, ich mache den Motor wieder an.
Ja, okay. Wie alt ist der denn, der Wagen, mit dem du da fährst?
Der ist sehr neu.
Wie neu?
Dieses Jahr alt.
Also ein Baujahr 2012?
Ja, genau. Oh,
ist ja schon, also da würde ich ja gar nicht mitfahren bei dem Wetter.
134 Kilometer hat er drauf.
Ah.
Der riecht noch so richtig schön nach neu.
Ah, okay.
Ehrlich.
Und der Hund ist wahrscheinlich die ganze Zeit mit raushängender Zunge. Und was haben wir denn für also die Marke kommt aus welchem Land?
Wenn ich jetzt die Marke verrate,
Nur das Land, aus dem die Marke kommt.
Moment mal ganz kurz. Ich soll jetzt Marke sagen.
Nein, die Marke, die kommt ja aus einem Land. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, VW wäre deutsch. Ja,
okay, gut, das ist interessant jetzt, weil eigentlich kommt die Marke, da hat jeder mal ein bisschen dran gebastelt und da ist dieses Experiment daraus entstanden. Und deswegen ist das Experiment auch günstig geworden. Offiziell kommt es aus Frankreich, offiziell. Aber angefertigt wurde es woanders.
Okay, gut.
Olaf, gibt es eigentlich bei Ihnen außer dem Hund noch mehr Familie?
Es gibt eine Freundin, ja.
Ah ja,
Gut, oh, sehr gut. Ich muss aber noch eine Frage zum Auto muss ich doch noch stellen. Obwohl, ich meine, mit Hund, es ist sicherlich ein Kombi, oder?
Jein, sagen wir so, jein. Die Kombi-Limousine.
Mit dem genau. Olaf möchte man gerne in so eine richtige Diskussion geraten, oder? Einfach gibt's da nicht.
Naja, es ist wirklich nicht so einfach. Also, ja. Naja, also es ist vom Platz her eigentlich wie ein Kombi, aber es ist nicht wirklich ein Kombi.
Ja, also nicht wirklich aus Frankreich, nicht wirklich ein Kombi, aber definitiv aus dem Jahr 2012, Andreas. Ja.
Definitiv aus dem Jahr 2012.
So, was soll man nun daraus machen, ja, mit einem noch nicht eingefahrenen Auto? Okay, also ich sage jetzt einfach mal, es ist ein Renault Scenic.
Nee.
Gut. So, Olaf, was ist es denn? Und zwar nicht nur eigentlich, sondern wirklich.
Es ist ein Dacia Duster.
Dacia Duster. Ich hatte es im Auge, aber nicht gesagt.
Ja, Olaf.
Ja. Genau.
Na gut, aber alles schön.
Möchtest du oder noch? Olaf? Der redet auch gern.
Genau, nee, pass auf, ich mach mal. Olaf kriegt jetzt fürs Mitmachen und für seinen Hund natürlich insbesondere Mini The Car, The Cult and Swinging Beats Bildband und dazu gibt's noch 4 Audio-CDs mit der passenden Musik.
Wow, ja, toll, das freue ich mich.
Ja, und wir wünschen viel Spaß beim Hören und Lesen und sagen danke fürs Mitmachen.
Schönen Sonntag noch.
Ich freue mich auch. Schöner Sender, mach weiter so. Ja, coole Sache,
tschüss. Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantel und Andreas Kessler.
Zwischen wieder mit warmen Fingern. Schönen guten Tag.
Ja? Warst du draußen?
Ja, am Lenkrad war es heute Morgen richtig kalt. Ja. Also tiefgefroren waren die. Ja, weiß und kalt.
Ja.
Ja, bei dir nicht?
Nö, ich erwarte was noch so aus deinem Leben so zu plaudern.
Achso, du fasst du das Lenkrad nicht an beim Lenken?
Oder? Inzwischen wieder mit warmen Fingern. Ich meine,
ja, kalte Finger sind furchtbar.
Ja, ja? Nee, klar.
Ja.
Das Wundermittel des Tages ist ja heute Hirschtalg.
Ja.
Ja, um das Auto fit zu machen für alle winterlichen Übelkeiten. Du hast vorhin behauptet, es könnte auch sein, dass sich Nordvölker ganz weit oben irgendwo auch mit Hirschtagsäger einschmieren würden, um so durch den Winter zu kommen. Daraufhin haben wir direkt eine Mail bekommen von jenseits des Polarkreises.
Wo genau?
Keine Ahnung, steht da nicht. Jenseits des Polarkreises, da gibt's keinen Hirschtalg, wir schmieren uns damit nicht ein, sinngemäß.
Du, und ich habe ja eine andere Mail, da schreibt einer, jeder Marathonläufer weiß es zu schätzen, weil Hirschtalg nämlich länger hält als Vaseline. Und außerdem riecht beim Marathonlauf ja auch keiner an den Füßen. Es macht also nichts, wie es riecht.
Hätten doch diese Leute, die damals in den 50ern dieses Auto konservieren wollten, doch nur das ganze Auto mit Hirschtalg eingeschmiert. Genau. Den Plymouth Belvedere.
Der Fahrzeugbrief.
Plymouth breaks the time barrier.
Suddenly it's 1960 is here today.
Plymouth's traditionally great engineering breaks the time barrier to bring you 1960 beauty. 1960 is as near as your Plymouth dealer.
Plymouth!
1957 hat der Organisationschef der 50-Jahr-Feier von Oklahoma eine ungewöhnliche Idee. Um den Menschen des 21. Jahrhunderts die technischen Möglichkeiten ihrer Vorfahren bildlich vor Augen zu führen, will Lewis Roberts ein nagelneues Auto in der Innenstadt von Tulsa vergraben. Pünktlich zur 100-Jahr-Feier Oklahomas am 15. Juni 2007 soll das Auto wieder ausgegraben und der staunenden Öffentlichkeit präsentiert werden. Roberts Wahl fällt dabei auf einen goldfarbenen Plymouth Belvedere. Der in der US-Car-Szene als Yo-Yo bekannte Betreiber der Internetseite www.tulsarama.de.
Dass es ein Plymouth Belvedere war, ist eigentlich ein Zufall, da die Plymouth Division of Chrysler mit den örtlichen Plymouth-Händlern zusammen das Fahrzeug einfach zur Verfügung gestellt hat. Es hätte genauso gut auch ein Chevy oder ein Cadillac oder ein Ford sein können, nur Plymouth war eben zuerst da und hat gesagt, wir stiften das Auto.
In einer feierlichen Zeremonie wird der Plymouth Belvedere am 15. Juni 1957 in einem Betonsarg vor dem Gerichtsgebäude von Tulsa begraben. Eine spezielle Lackversiegelung und eine Plastikfolie sollen den Neuwagen vor Rostfraß schützen. Außerdem wird er vor seiner Beerdigung vollgetankt. man befürchtet, dass Anfang des 21. Jahrhunderts kein Benzin mehr vorhanden ist, da Fahrzeuge dann nur noch mit Sonnen- und Atomenergie betrieben werden.
Da war unter anderem ein 5-Liter-Kanister mit Benzin, es waren ein Päckchen Beruhigungstabletten, die heute schon auf dem Schwarzmarkt einen Haufen Geld wert wären, weil sie Inhaltsstoffe hatte, die heute streng verboten sind. Dazu noch ein paar Haarklammern, etwas Kleingeld, jede Menge Sachen aus 1957, wie zum Beispiel ein Jahrbuch von der Universität und diverse Zeitungen, Schallplatte, was damals aktuell war. Im Prinzip alles, um nach 50 Jahren sagen zu können, was war 1957 aktuell.
Als 50 Jahre später Tulsas Bürgermeisterin Kathy Taylor den Startschuss zur Exhumierung des Plymouth gibt, glauben 7300 Zuschauer, einen nagelneuen Oldtimer vor Augen geführt zu bekommen. Doch als man die Betonplatte über dem Grab abnimmt, sind alle Beteiligten entsetzt. Der Plymouth steht bis zu den Heckflossen im Grundwasser. Als ein Kran den Wagen aus der Grube hieft, zeigt sich kein chromblitzender Klassiker, sondern ein schlammtriefender Rosthaufen, der nicht mehr zu retten ist.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief. Audienz beim Autopapst.
Und zwar heute speziell zu Kälteproblemen. Und da haben wir am Telefon den Carsten. Hallo.
Hallo.
Na, was ist los?
Ich bin gestern wieder in mein Auto gestiegen. Ist ein Renault Megane 2005er. Und der stand ein paar Tage. Und dann wollte ich die Scheibenwischanlage betätigen. Aber da kam nichts raus. Aber man hat auch gar nichts gehört. Also kein Geräusch. Gar nichts.
Ist total festgefroren, oder Andreas?
Mhm.
Und dann?
Ja. Dann habe ich Frostschutz nachgeschüttet, aber das hat leider auch noch nichts geholfen.
So ähnlich, als wenn man sich so ein Whisky nachgießt auf seine Eiswürfel. Nicht? Das dauert eine Weile, bis die Eiswürfel dann weg sind.
Nee, was kann man denn machen im Moment, wenn da Schmierwetter draußen und ja, man also steigt dann jede Ampel
wenn
aus?
Wenn in dem Vorratsbehälter ein Eisblock ist, ja, dann gibt es eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Man kann versuchen, mit dem Auto in eine geheizte Tiefgarage zu fahren von irgendeinem Einkaufszentrum und dann mal einen längeren Einkauf zu machen und hoffen, dass es dann aufgetaut ist. Oder man baut den gesamten Behälter aus, was bei vielen Autos gar nicht mehr geht, weil der irgendwo im Innenkotflügel verbaut ist und nimmt die mit nach oben zum Auftauen.
Aber
was raufkippen,
ja, okay.
Ja, und was raufkippen und versuchen, dass es dann schmilzt, das funktioniert.
Aber nicht. Ist ein Problem nicht, dass immer oben diese Düsen einfach nur zugefroren sind?
Kommt noch dazu. Nicht?
Ja, also was macht man da?
Der Behälter, na da reicht meistens die Strahlungswärme des abkühlenden Motors, um die wieder aufzutauen.
Okay, ja, aber dann, kaputt ist es nicht unbedingt.
Bitte?
Kaputt ist es nicht.
Nee, was jetzt passieren könnte, ist, dass die Wicklung des Motors durchbrennt, weil der eben auch zugefroren ist. Ja, also des kleinen Elektromotors der Pumpe, aber es ist da so kalt, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein.
Okay.
Ja? Carsten.
Gut, dann warte ich einfach.
Tschüss. Okay, tschüss. Ja, aber wie kriegt man denn im Moment dann die Scheiben sauber? Aussteigen, nasser Lappen an der Ampel und rüber, oder was?
Naja, nasser Lappen, der Lappen muss dann auch in Frostschutz getaucht sein. Also wenn man einfach normales Wasser nimmt, der friert ja einem sofort an der Scheibe fest.
Fängst du jetzt an schon zu stottern vor Kälte, oder was?
Ja, eiskalt hier.
Hallo Markus.
Hallo.
So, wie können wir helfen?
Ich habe einen BMW 316i, 20 Jahre alt.
Mhm.
Wollte gestern auch ins Auto steigen und ich betätige immer das Kupplungspedal, bevor ich den Anlasser tätige. Und ja, und habe schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Die Kupplung hat null Gegendruck.
Ja.
Also ich drücke durch, komme zwar wieder raus, aber ja, Gänge schalten ging nicht. Ich konnte ihn zwar anlassen.
Mhm.
Und die Bremspedal ist auch relativ fest, also ganz wenig Spiel, passiert auch eigentlich so gut wie nichts.
Okay, Bremspedal könnte an einem defekten Bremskraftverstärker liegen, dass da eben kein Unterdruck da ist, der die Bremskraft des Fußes unterstützt. Und die Kupplung, die funktioniert ja hydraulisch. Ist das ein E30 oder ein E36? Ist egal, die haben beide, letzten Endes haben beide den gleichen Motor drin und das gleiche Getriebe.
Ist es ein Kälteproblem oder ist das was kaputt gegangen?
Es könnte sein, dass die Flüssigkeit der Kupplung, die ja Bremsflüssigkeit ist eigentlich, dass die ewig nicht gewechselt worden ist und zu viel Wasser hat, also zu viel Wasser in sich hat und möglicherweise auch irgendwo Ablagerungen hat und dass die eben gefroren ist. Das kann schon passieren.
Okay, also warten auf wärmere Zeiten, oder?
Ja, wahrscheinlich. Oder wenn man die Stelle findet, also wenn man an die Zylinder rankommt, mit dem Föhn auftauen, würde auch gehen. Ne?
Markus, wie schön, ich sehe Sie mit dem Föhn heute Nachmittag am Auto. Toll.
Ganz toll, ja.
Tschüss.
Dank. Tschüss.
Danke, ciao.
Ich finde es auch toll, dass du immer so tolle Tipps noch gibst, was man nachmittags noch so machen kann, Andrea.
Ja, solange es noch hell ist, ist doch langweilig sonst.
Hallo, Monia.
Ja, hallo. Also mein Problem sind die CDs im Autoradio. Bei der Kälte funktionieren sie nicht mehr, holpern durch das Stück. Irgendwann bleibt die CD komplett hängen und macht ganz gruselige Geräusche, als ob gerade der CD-Player innen drin zerlegt wird von der CD. Mhm. Da wollte ich mal fragen, ob das mit der Kälte zusammenhängt und was ich da tun kann.
Wahrscheinlich Kälteproblem, denn der Laser, der die CDs abtastet, der läuft ja auf so einer Mimik hin und her, um eben da die verschiedenen Sektoren der CDs zu überfahren, während sie dreht.
Ja.
Und das Schmiermittel, was da verwendet worden ist, ist wahrscheinlich auch nicht kältefest.
Ja, also Hirnfett?
Nee, das wird irgendein Silikonöl sein. Normalerweise sagt man immer gerade bei Silikonfetten, dass die eben kältestabil sind, aber wenn da ein bisschen Schmutz und Alter dazu kommt, dann wird es eben schwergängig und schafft es dann nicht so schnell und dann treten diese komischen Aussätze auf.
Monja, bei Kälte einfach nur Radio hören. Wir hopsen nicht.
Oh, okay, das heißt, das Radio ist nicht kaputt, nee, sondern genau. Wenn es wärmer wird, richtig. Gibt sich das von allein.
Oder wenn du eine längere Strecke fährst und richtig den Innenraum gut durchheizt, inklusive Armaturenbrett, dann wird sich das auch geben wieder.
Ah, okay, super.
Schönen Sonntag noch.
Dankeschön. Tschüss.
Du, ich habe das Gefühl, Andreas, man braucht erstmal so einen Anlass, so ein Problem wie heute mit der Kälte und das, du läufst richtig zu Hochtouren auf, oder?
Ach so?
Du musst schon, du glühst quasi
ja,
schon.
Ja, ich stottere schon.
Ja, ja. Ja. Von lauter so Alter, so, gib mir noch ein Problem, ich weiß Lösungen.
Ja,
ganz toll.
Hysterische Schnappatmung.
Ja,
kenn ich sonst nur in ganz anderen Situationen.
Brav, Brauner. Ja. Und wir reiten jetzt vom Hof. Das war's für heute, Andreas. Auch du musst dich trennen.
Ja, so schwer es auch fällt. Und es bleibt ja kalt.
Vielleicht findest du noch so ein paar Kälteprobleme auf dem Weg.
Ich finde vor allen Dingen wieder ein eiskaltes Lenkrad.
Ja, genau. Und dann kannst du noch akute Hilfe angedeihen lassen. Und dann würden wir uns am nächsten Sonntag hier wieder treffen. Ich wärme dir dann auch die Patscherchen. Andreas Kessler.
Und Patricia Pantel. Sie haben es alle gehört. Wie sie wärmt mir die Patscherchen. Ich bin gespannt, wie.
Schönen Sonntag noch. Tschüss.